Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, aber ich liebe ja, was ich tue. Ja, aber hier muss man wirklich mal sehr ehrlich unterscheiden, ob du diese Sache nur liebst, weil du jahrelang dafür Bestätigung bekommen hast, ne, weil du dahin konditioniert wurdest, oder ob du sie wegen der Tätigkeit selbst an sich wirklich liebst. Wir neigen nämlich dazu, Dinge zu lieben, in Anführungszeichen, für die wir natürlich Lob und Anerkennung bekommen. Das ist aber keine Liebe zur Sache, sondern das ist eine Liebe zur Bestätigung. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast mit deiner Lieblingspsychologin für alle Themen rund um mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Ich bin Eva, schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Du hast diese Situation bestimmt schon mal gehabt, dass du endlich irgendeinen persönlichen Erfolg erlebt hast, den du vielleicht ganz lange vor dir hattest oder wo du immer von geträumt hast, und dann bist du da angekommen und das ist zwar schön und irgendwie nett, aber dein Gefühl in dem Moment ist nicht im Ansatz so groß, wie der Erfolg das jetzt vielleicht objektiv vermuten lassen würde oder wie vielleicht andere von außen darauf reagieren. Oder es kann auch sein, dass du dir vielleicht dessen, was du erreicht hast, so ganz bewusst bist und auch stolz darauf bist, aber sich trotzdem manchmal so diese leichte Leere einschleicht, weil die Welt sich ja dann irgendwie doch weiter dreht und dann kommt halt irgendwann der nächste Tag und dann verpufft oder verblasst eigentlich der Erfolg auch schon ganz schnell wieder. Und obwohl du vielleicht ganz viel von dem erreicht hast, was du dir immer erträumt hast, was du immer wolltest, du hast vielleicht einen super Job, eine Führungsrolle vielleicht sogar, du hast einen tollen Freundeskreis, du kannst ein selbstbestimmtes Leben führen, du hast vielleicht sogar eine eigene Familie gegründet, kann es trotzdem manchmal diese Momente geben, in denen du so gedankenverloren am Fenster auf dem Balkon sitzt oder auch ja Klassiker einer Yogastunde und dich dann so fragst, hey, warum fühle ich mich eigentlich trotzdem nicht ganz zufrieden? Ist da irgendwas falsch mit mir, wenn ich mich irgendwie gar nicht so über meine Erfolge freuen kann? Weil eigentlich geht es mir doch gut und ich habe richtig was erreicht und trotzdem kommt das Gefühl nicht richtig bei mir an. Und jetzt gibt's da ja so Kalenderspruch-Tipps, irgendwie man muss seine Erfolge einfach mehr feiern, bla bla bla. Und das funktioniert aber eigentlich überhaupt nicht, weil das heißt ja auch immer, dass du trotzdem immer diesem einen Moment hinterherhechtest, diesem einen Erfolg, wo du dann doch wieder feiern kannst. Und wenn ich jetzt auch mal so auf meine eigene Lebensgeschichte zurückblicke, ne? Zum Beispiel mein Buchprojekt, mein Buchrelease. Na, es war ganz toll, ganz wundervoll, mein Buch rauszubringen. Ich habe diesen Erfolg und diesen Schritt für mich auch ganz groß gefeiert. Und trotzdem ist es ein paar Monate später dann einfach rum und es geht einfach weiter und dann kommt halt das nächste Projekt, ne? Und für mich gesehen schaffe ich das bis heute nicht, meine nur durch Erfolge feiern, durch diesen Kalenderspruch-Tipp, meine persönliche Zufriedenheit zu erhöhen. Dafür brauchst du was anderes. Und ich habe mir da wirklich sehr tiefe Gedanken für diese Folge drüber gemacht und werde auch deswegen in dieser Folge nochmal teilen, warum das meiner Meinung nach viel zu kurz gedacht ist, einfach nur zu sagen, hey, wir müssen das mehr feiern und das bewusster wahrnehmen und auch teilen natürlich, was wir stattdessen tun können, um uns wirklich glücklicher und zufriedener mit dem zu fühlen, was wir eigentlich alles schon haben. Und erstmal, um das hier ganz deutlich zu sagen, es ist ganz normal, dass man sich manchmal diese Fragen stellt, warum kann ich mich überhaupt nicht über all das hier freuen, obwohl das nach außen hin alles super aussieht, weil das eine Schutzfunktion unserer Psyche ist. Das ist so ein bisschen wie der TÜV, der alle paar Jahre irgendwie mal fällig ist, wo man mal vorbeigehen muss, um einfach zu wissen, kann ich so noch weiterfahren. Ne? Also das ist kein Luxusproblem, sondern einfach ein ganz liebevoller Stupser deiner Psyche, um mal einzuchecken, wo stehe ich eigentlich gerade. Und jetzt denkst du vielleicht, warte mal, wenn es jetzt hier heute darum geht, wie kann ich Erfolg irgendwie vielleicht anders sehen, ne? Wie kann ich einen anderen Zugang dazu finden, warte mal, ich will ja trotzdem weiter ambitioniert sein und ich will meine Ziele weiter verfolgen und ich will auch weiter Erfolge im Leben haben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Keine Sorge, ich werde dir nichts davon heute wegnehmen, aller schalt mal 3 Gänge runter und eigentlich brauchst du ein komplettes Umstyling deines Lebens und solltest ab jetzt nur noch in einem orangenen VW-Bus ein hippes Surferleben führen. Nein, nichts davon wird passieren. Deine Ziele, deine Erfolge, die bleiben weiterhin wichtig. Aber was wahrscheinlich passiert ist auf dem Weg zu dem heute, hier und jetzt, wo du heute stehst, ist, dass einfach die emotionale Resonanz mit diesen Zielen, mit diesen Erfolgen, mit dem, was du tust, so ein bisschen verloren gegangen ist. Und da schauen wir heute genauer hin, wie du eben ganz viel von dem, was eigentlich schon da ist, nochmal neu betrachten kannst, um dich erfüllter zu fühlen. Und was mir noch wichtig ist, vorab zu sagen, was ich in dieser Folge nicht so stark thematisiere, ist, wenn diese Unzufriedenheit oder dieses fehlende Sinnerleben daher kommt, dass man sich beruflich komplett neu orientieren möchte. Falls das bei dir der Fall ist, dann empfehle ich dir die Folge Welcher Job passt wirklich zu mir mit Ragnhild Struss. Ende letzten Jahres hatte ich die aufgenommen. Verlinke ich auch gerne. Und was ich hier auch nicht so stark thematisiere heute, ist, wenn jetzt diese Lehre davon kommt, dass du in einer totalen Überlastung steckst, einem totalen so Burnout steckst, dann würde ich dir die Folge zwischen Ehrgeiz und Erschöpfung, gesund erfolgreich sein, ohne auszubrennen, empfehlen. Das verlinke ich auch nochmal gerne. Wenn dir diese Folge gefällt, lass mir gerne eine Bewertung da und empfiehl sie auch gerne an eine Person, die das hier gerade hören muss, die dieses Thema gerade braucht. Da bin ich dir sehr dankbar für. Davon lebt dieser Podcast. Und dann lass uns mal eintauchen. Also ich glaube, worauf wir uns hier einigen können, ist, dass wir alle hin und wieder ja mal den Wunsch haben, endlich diese eine Sache zu erreichen oder diesen Meilenstein zu knacken oder diese eine Sache zu haben. Und dann fühlen wir uns toll, dann wird alles besser. Und das fühlt sich dann oft natürlich anders an, als wir erwartet haben. Und da kommen psychologisch gesehen mehrere Aspekte zusammen. Einerseits ist es erstmal die Illusion der Ankunft. Das ist übrigens benannt nach Tal Ben-Shahar. Das ist ein israelischer Professor, der in der positiven Psychologie sehr bekannt ist. Und diese Ankunftsillusion, die ist quasi die Vorstellung, dass man einen bestimmten Punkt oder ein Ziel in der Zukunft irgendwie erreicht und uns das dann zufrieden macht. Also wir projizieren sozusagen unsere Zufriedenheit auf diese eine Sache und natürlich hält das nur ganz kurz an. Also ganz klassisch, wenn ich das erreiche, dann wird es endlich ruhiger oder wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann wird es endlich ruhiger. Aber machen wir uns nichts vor, das ist in den allerwenigsten Fällen der Fall. Und zum anderen kommt hier die sogenannte hedonistische Adaptation ins Spiel. Bedeutet so viel wie, wir gewöhnen uns einfach sehr schnell an neue Lebensstandards. Also wenn du jetzt zum Beispiel das neue Handy hast oder die neue Wohnung, das neue Gehalt oder eben diesen einen Erfolg hast, was weiß ich, vielleicht eine besondere Sichtbarkeit irgendwo hattest oder so, dann ist das innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht auch wenigen Wochen die quasi neue, der neue Standard, der neue Basic, die neue Nulllinie. Uns hat dann gar keine Besonderheit mehr. Also wir gewöhnen uns einfach sehr stark daran. Kennt man bestimmt auch, wenn man nochmal so vergleicht, wie viel Geld man zum Beispiel früher ausgegeben hat für seinen Lebensstandard und wie viel Geld man heute ausgibt. Man hat mehr zur Verfügung, gibt aber auch mehr aus, weil die Nulllinie sich eben sehr stark nach oben verschoben hat. Plus, was neben diesen beiden Aspekten der Ankunftsillusion und dieser hedonistischen Adaptation ins Spiel kommt, ist natürlich auch unsere Prägung. Also unsere Ziele und das, was wir vermeintlich glauben, was uns erfolgreich oder macht oder was besonders erstrebenswert gilt, das ist ja oft von anderen Menschen oder gesellschaftlich quasi ausgeliehen. Also es ist das, was wir vermeintlich glauben, was wir brauchen, um uns dann wertvoll zu fühlen. Ganz klassisch zum Beispiel mit Statussymbolen oder Anerkennung von Bezugspersonen, von Eltern oder jetzt im Jobkontext von Führungskräften. Und das ist ja einfach sehr oft mit dieser Bestätigung, mit der Anerkennung verknüpft. Und solange wir diesen Fix bekommen, solange wir diese Anerkennung bekommen, solange das sichtbar ist nach außen, dann fühlen wir uns gut. Aber wenn dahinter keine wirklich eigene Erfüllung steht von dem, was man da tut, dann sind das eben, wie gesagt, eher so ausgeliehene Ziele. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein Handy, was die ganze Zeit am Ladekabel hängt. Das sind die Erfolge. Es ist quasi die ganze Zeit permanent auf 100%. Aber sobald man das Ladekabel wegzieht, geht es sofort aus. Und dann fühlt es sich leer an, weil wir so davon abhängig sind, von dem, was wir da gelernt haben, wie wir geprägt wurden. Bedeutet einfach, du läufst da quasi in einem permanenten Erfolgs- und Meilenstein-Hamsterrad, das aber überhaupt nicht vorsieht, dass du irgendwann ankommst. Also das ist in dieser Gleichung einfach gar nicht vorhanden. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man sich vielleicht auch noch sehr über den eigenen Job definiert, muss man sich also die Frage stellen, was bleibt eigentlich noch übrig, wenn ich nicht arbeite? Was bleibt ohne diese Visitenkarte übrig oder ohne all diese Erfolge, die da irgendwo verzeichnet sind? Übrigens fällt mir gerade ein an der Stelle, Barack Obama sagt ja auch immer, ganz schön, er sagt nicht, ich bin der ehemalige Präsident der USA. Er definiert sich nicht so stark über diesen Job, sondern er sagt, ich bin Michelle Obamas Ehemann. Ganz oft, wenn er sich vorstellt. Also es ist eine ganz andere Definition von dem, wer er ist. Okay, aber das nur am Rande, Klammer zu. Die Frage ist jetzt also, wie schaffen wir das, unser Leben, unsere Erfolge so zu gestalten, dass es uns wirklich langfristig erfüllt, ohne dass wir die Erfolge aus der Gleichung rausnehmen. Wir wollen ja weiter gerne die Erfolge erleben. Es ist ja auch was Schönes im Leben, möchte ich überhaupt nicht wegnehmen. Aber wir brauchen eine andere Herangehensweise an das, was wir einfach tagtäglich tun und was wir erreichen und wo wir hinarbeiten. Und dazu finde ich das Ikigai-Framework total passend. Ihr habt das bestimmt auch schon mal gehört. Das ist ein japanisches Konzept, bedeutet übersetzt so viel wie, es ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Und ich möchte das jetzt heute sozusagen nicht als Tool irgendwie zur Jobsuche nutzen, sondern mehr als ein Reflexionstool so für den Status quo. Weil ich finde, solche Frameworks sind immer sehr hilfreich, um eine psychologische Einordnung zu treffen, um auch irgendwie Halt zu bekommen bei diesen sehr abstrakten Themen. Und Ikigai hat vier verschiedene Bereiche. Und diese Bereiche sind zum einen, was man liebt, was man gut kann, was die Welt braucht und wofür man bezahlt wird. Und daraus wird eine Schnittmenge gebildet und das ist quasi der Kompass für ein erfülltes Leben. Durch das Ikigai beschäftigt man sich sozusagen damit, wie kann ich beruflichen Erfolg mit meinen persönlichen Leidenschaften und einem auch tieferen Sinn in Einklang bringen. Und diese vier Bereiche, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so eine Blume mit vier Blättern, die in der Mitte zusammenlaufen, oder ihr könnt euch auch vier Kreise vorstellen. Könnt ihr auch mal googeln gerne, dann seht ihr eine Übersicht. Die finde ich sehr hilfreich zur Orientierung und die stelle ich euch jetzt einmal vor. Und ich werde euch auch immer für jeden der Bereiche so ein, zwei Reflexionsfragen stellen, damit ihr selber Antworten auf diese Bereiche ausformulieren könnt. Ihr könnt also gerne im Kopf mitmachen oder auch die Folge immer mal wieder pausieren, wenn ihr das selber verschriftlichen möchtet. Ich empfehle euch sehr, das tatsächlich auch mal aufzumalen und handschriftlich zu machen. Der erste Bereich ist, was du liebst, also deine Leidenschaft. Und hier geht es so um Dinge, die du tust, weil sie dir Freude bereiten und nicht, weil du sie tun musst. Das sind so Dinge, bei denen du oft die Zeit vergisst. Also zum Beispiel, weiß nicht, unter Menschen sein, irgendwas bauen oder kreativ sein, tüfteln. Bei mir zum Beispiel Rätsel lösen, liebe ich ja, habe ich ja schon mal angesprochen in einer anderen Folge. Und was du dich hier mal fragen kannst, um dem näher zu kommen, ist, was eigentlich immer wieder deine Aufmerksamkeit auf sich zieht oder wo du vielleicht auch so im Internet oder Social Media typischerweise drauf hängen bleibst. Und finde ich auch eine sehr schöne Frage, wofür die Menschen stehen, die dich inspirieren. Das ist oft ein sehr guter Hinweis von dem, da gibt es scheinbar eine Schnittmenge und da zieht dich etwas hin. Oder auch vielleicht, welcher Teil von deinem Leben schon sehr lange brach liegt, obwohl du eigentlich diesen Teil total liebst und dann vielleicht einfach über das Erwachsenenleben hinweg das so ein bisschen verloren hast. Bei mir zum Beispiel ist das Musik. Ich habe eigentlich früher ganz lange im Chor gesungen, habe es geliebt und ich habe jetzt einfach ganz frisch angefangen, Klavier zu lernen. Ich wollte das immer machen. Das ist ein ewiger Jugend-Kindheitstraum von mir gewesen. Und jetzt mache ich es einfach, weil ich einfach nur das Spielen schön finde. Ich kann das natürlich überhaupt nicht gut, aber es ist etwas, wo ich mich total drin verliere. Und was ich auch nicht mache, um irgendwas zu erreichen. Also das ist dieser Bereich Leidenschaft. Was ist das, was du liebst? Dann gibt es den zweiten Bereich und das ist das, worin du gut bist. Also da geht es ganz viel um Stärken, deine Talente, deine Fähigkeiten, alles, was dir leicht fällt, auch wenn vielleicht das für andere schwer ist. Also zum Beispiel, du kannst besonders gut zuhören, du kannst total gut organisieren, du bist handwerklich vielleicht total geschickt, du kannst vielleicht ganz toll analytisch oder visionär denken und. Und du kannst dich da mal fragen, nicht nur, ah ja, was fällt mir ein, welche Stärken habe ich, sondern auch, bei welchen Themen fragen mich denn andere eigentlich um Unterstützung? Oder was konntest du als Kind richtig, richtig gut und wofür wurdest du viel gelobt? Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist, was die Welt braucht, also quasi dein Beitrag zur Gesellschaft und zur Welt. Jetzt geht der Blick also mehr nach außen. Ne? Welchen positiven Einfluss kannst du nehmen auf deine Mitmenschen, auf die Gesellschaft, auf dein Umfeld? Gibt es vielleicht irgendeine Lücke, die du füllen kannst? Und das muss jetzt nicht gleich ein großes Engagement sein, sondern es kann manchmal auch einfach kleine Dinge sein, wie hey, ich möchte gerne mein Wissen weitergeben. Ne? Oder ich möchte, wie in meinem Fall, ein Thema enttabuisieren und zugänglicher machen. Oder ich möchte anderen Menschen helfen. Ne? Also wo kommst du in Bezug mit anderen Menschen? Und was du dich da mal fragen kannst, ist, ob du bestimmte Probleme siehst in der Welt, die du selber gerne angehen würdest und was genau es bräuchte dafür, was du selber zu geben hast. Da muss man manchmal so ein bisschen drauf rumkauen, aber da kommt das, was du eigentlich gut kannst, was du gerne machst, dahin, wo das in dieser Welt einen Beitrag leisten kann. Und der vierte Bereich ist, wofür du selber bezahlt wirst. Also quasi so ein bisschen ökonomisch gesagt den Marktwert. Das ist das, was dir deine Existenz, dein Auskommen sichert und dir natürlich auch einen gewissen Lebensstil ermöglicht, ne, der dir vielleicht Freiheit, Sicherheit etc. schenkt oder auch deiner Familie. Ne, und das sind natürlich Klassiker wie dein Gehalt, ne, oder wofür du vielleicht bezahlt wirst, ist, dass du ein selbstgemachtes Handwerk verkaufst, ne? Oder dass du ein Honorar bekommst für Beratungen, für Coachings, für Therapie. Und da kannst du dich mal fragen, wenn du dem noch nicht so nahe gekommen bist oder da sehr stark jetzt gerade an dem verhaftest, wo du aktuell drinne bist, wer hätte dann Interesse daran, dich mit deinen Fähigkeiten für deine Fähigkeiten zu bezahlen? Ne, das macht vielleicht auch nochmal einen anderen Raum auf, der jetzt nicht nur das ist, was du gerade machst, sondern vielleicht gibt es auch etwas anderes, wo du sagst, oh, vielleicht würden mich da Menschen sogar für bezahlen. Ne? Lass diese Fragen mal sacken. Fun Fact übrigens, ich habe selber ein Ikigai-Buch, wo ich genau zu diesen Fragen eben auch so Einträge gemacht habe. Das gibt es leider nicht mehr, das Buch. Ich fand das aber total cool. Das hieß Ikigai oder das gute Leben. Es ist von Franka Kohler. Man bekommt das leider nicht mehr. Das muss so 2018 rum gewesen sein. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so Jahre später so ein bisschen fröhlich neugierig in sowas reinliest, so Notizen von früher, aber es irgendwie auch so ein bisschen cringe ist. Ja, genau, das ist bei mir auch gewesen. Und ich habe das gemacht in Vorbereitung für diese Folge und es waren wirklich richtig spannende Parallelen zu heute dabei. Also zum Beispiel bei dieser Frage, bei welchen Themen bitten dich denn andere um Unterstützung, habe ich aufgeschrieben, bei fachlichen Fragen. Und oft ist es also etwas, wo es irgendwie um eine psychologische Einordnung oder um eine Wissensvermittlung geht. Und fand ich total interessant, weil genau das mache ich ja jetzt hier eigentlich mit dem Podcast. Es hat nur einfach ein anderes Gesicht bekommen. Naja, zurück zum Ikigai. Und was sagt uns das jetzt, wenn du jetzt diese vier Bereiche mal für dich aufgeschrieben oder reflektiert hast? Ich bin jetzt mal ganz mutig und wage zu behaupten, dass viele der Menschen, die hier zuhören, nur ein halbes Ikigai haben und sich deshalb auch öfter leer und unzufrieden fühlen. Weil oft deckt ein Job nämlich nur 2 oder maximal 3 von diesen Ikigai-Bereichen ab. Das sieht dann so aus, dass du zum Beispiel einen typischen Geldjob hast. Also du machst das, worin du gut bist und wofür du bezahlt wirst. Aber eigentlich ist es dir vielleicht ein Stück weit egal oder du merkst, ach, eigentlich die Welt braucht jetzt die 10. Marketingkampagne oder irgendein Plastikspielzeug irgendwie auch nicht wirklich. Na, das ist so ein bisschen Comfortable Cage-Phänomen, also ein bequemer Käfig sozusagen. Es fühlt sich erstmal komfortabel an und irgendwie auch gut, weil es ja deine Stärken abdeckt. Du schon merkst, ich werde dadurch auch angesprochen. Ne? Da kann ich schon auch wirksam sein. Aber vielleicht erlebst du dann trotzdem manchmal so eine gewisse Sinnlosigkeit und da fehlt einfach etwas. Ne? Und das sind genau dieses halbe Ikigai, was da abgedeckt wird, wo einfach noch eine andere Seite fehlt. Es gibt auch andere Kombinationen aus diesem halben Ikigai. Zum Beispiel ganz klassische Ehrenamtfalle. Ne? Du machst das, was du liebst und das, was die Welt braucht. Aber das Geld reicht vorne und hinten nicht. Ne? Das kann natürlich dann zu sehr prekären Arbeitsbedingungen führen oder auch zu sehr viel so existenziellem Dauerstress oder auch andere Kombinationen. Du machst das, was du liebst und worin du auch richtig gut bist. Ne? Also mega Kombo eigentlich. Aber niemand ist bereit, dich dafür zu bezahlen. Ne? Oder es gibt gar keinen Markt dafür. Ne? Und dann kannst du dich natürlich auch oft sehr isoliert oder unsicher fühlen. Und das führt am Ende dazu, dass du dadurch ja auch nicht einen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Ne? Also zusammengefasst, bei dem typischen Geldjob, ne, wo wir unsere Kompetenzen einsetzen, um dafür Geld zu bekommen, ein halbes Ikigai haben. Die meisten von uns haben eben überproportional viel davon, von dieser Kompetenz und der Bezahlung in ihrem Ikigai. Und das ist der Grund, warum wir uns öfter leer fühlen. Diese Leere, die ist das Loch, wo eigentlich auch noch die Leidenschaft und der eigene Beitrag zur Welt stehen sollte. Aber diese Bereiche bleiben eben noch unbesetzt oder die sind einfach sehr unterrepräsentiert. Ne? Und das führt dazu, dass wir immer wieder in dieser Mühle sind und wir uns zwar wirksam fühlen und auch erfolgreich sind, weil wir können ja unsere Stärken einsetzen, tun das, was wir gut können und wir werden ganz fleißig dafür mit Geld belohnt. Aber am Ende des Tages bleiben wir doch irgendwie unzufrieden. Und das hält uns in dieser Spirale gefangen, nur noch für die Ergebnisse zu arbeiten. Ne? Also nur noch für die Erfolge, für das, was am Ende da steht. Quasi auch immer wieder als eine Art Rückversicherung. Na, wenn ich das erreichen kann, dann muss das hier doch richtig sein, was ich mache. Wenn ich diesen Schritt schaffe, dann muss ich ja eigentlich auf dem richtigen Weg sein, weil dann kann ich ja meine Kompetenzen scheinbar einsetzen und irgendwie findet das auch eine Resonanz. Was aber im Hintergrund schleichend passiert ist, ist, dass die eine Säule, nämlich das, was wir wirklich lieben, total ersetzt haben durch einfach nur Effizienz und was bringt mir jetzt hier Geld. Und die dritte Säule, nämlich das, was die Welt eigentlich braucht, in diesem ganzen Werdegang irgendwie untergegangen ist. Deswegen frag dich jetzt an dieser Stelle mal, welcher Teil von deinem Ikigai vielleicht über die Jahre hinweg etwas kleiner geworden ist. Und meistens ist es, wie gesagt, dieser Teil, was du liebst, deine Leidenschaft oder was die Welt braucht. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, aber ich liebe ja, was ich tue. Ja, aber hier muss man wirklich mal sehr ehrlich unterscheiden, ob du diese Sache nur liebst, weil du jahrelang dafür Bestätigung bekommen hast, ne, weil du dahin konditioniert wurdest, oder ob du sie wegen der Tätigkeit selbst an sich wirklich liebst. Wir neigen nämlich dazu, Dinge zu lieben, in Anführungszeichen, für die wir natürlich Lob und Anerkennung bekommen. Das ist aber keine Liebe zur Sache, sondern das ist eine Liebe zur Bestätigung. Die ganze Freude, die du dann nämlich spürst, ist, dass du dich immer noch oder diese Freude sich immer noch am Ergebnis orientiert. Ne? Entweder es ist dir total gut gelungen, ne, für die PerfektionistInnen unter uns, im besten Fall ist es uns perfekt gelungen, räusper, oder es wird von anderen gesehen und anerkannt. Ne? Also da geht es darum, ich sehe das Ergebnis und das erst macht mich glücklich und das liebe ich, das Ergebnis, aber nicht unbedingt den Prozess. So. Jetzt die Frage, woran erkennen wir denn eigentlich den Unterschied, ob ich jetzt etwas mache, weil ich wirklich das liebe oder weil ich einfach nur gut darin bin oder ob es vielleicht auch eine Überlappung von beidem gibt. Ne? Vielleicht mal ein Beispiel, was ist, wenn wir den Fokus haben auf das, was wir nur gut können, also ohne, dass wir es vielleicht wirklich lieben, ne? Also wenn wir sozusagen so einen Kompetenzfokus haben, dann kann sein, dass du vielleicht in einem Meeting oder in einem Workshop sitzt und das 1A moderierst und das Team total gut durch die Agenda fühlst und du, jeder danach dich total lobt für die gute Moderation und die Souveränität. Aber trotzdem kann sein, dass du innerlich so alle 10 Minuten auf die Uhr guckst und dich dann nach dem Termin total ausgelaugt fühlst. Ne? Und dann zeigt das einfach sehr gut, dass du das Moderieren nicht unbedingt liebst, ne? Oder das Durchführen durch diesen Prozess nicht unbedingt liebst, sondern du liebst das Gefühl, die Kontrolle zu haben und kompetent zu wirken. Das ist ein Unterschied. Wenn du aber etwas wirklich aus Leidenschaft, aus Liebe heraus machst, dann würdest du in so einer Situation, wo du eine Gruppe moderierst, darin total aufgehen, in dieser ganzen Dynamik. Selbst wenn dieses Meeting oder dieser Workshop total schwierig wird, bist du vielleicht weiterhin neugierig auf die Lösungen, wie das Ganze ausgeht. Du vergisst vielleicht sogar die Zeit dabei. Das ist ganz typisch so ein Flow-Erlebnis sozusagen. Und du gehst am Ende vor allen Dingen mit mehr Energie raus, als du vorher reingegangen bist. Und das ist ein ganz großer Knackpunkt. Wenn jetzt beides zusammenkommt, also du hast Kompetenzen, die Stärken und die Leidenschaft, die Liebe dahinter, beides zusammen, dann würde sich das so äußern, dass du vielleicht nach der Arbeit jetzt erschöpft bist, also körperlich oder geistig, aber du fühlst dich trotzdem innerlich aufgeladen. Ne? Es gibt dir ein Gefühl von ja, Vitalität eigentlich. Und ganz wichtig, du würdest diese Sache auch tun, selbst wenn du einen schlechten Tag hast oder wenn vielleicht auch unschöne Teile dabei sind. Also wie zum Beispiel jetzt gerade mit dem Meeting und dem Konflikt. Du würdest es trotzdem gerne machen, ne? Trotz der unschönen Arbeiten, die da drin vielleicht auch entstehen. Oder auch, du würdest es auch machen, wenn keiner zuschauen würde, weil diese Tätigkeit selber für dich Balsam für die Seele ist, ne? Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du manchmal das Gefühl hast, dass du trotz bester Erfolge und bester Leistungen nicht ganz happy bist, dann hast du höchstwahrscheinlich die Liebe zum Tun an sich verloren. Die Freude daran, etwas nur zu tun um der Sache willen, nur um es einfach zu machen und nicht um irgendwo hinzukommen. Es ist der Prozess dahin, der uns gefällt, der uns auflädt. Und diese Freude, die lebt eben nicht von dem Endergebnis, ne, sondern nur von dem Weg dahin. Schönes Bild dafür vielleicht, ne, wenn du wanderst und nur ganz oben ankommen möchtest, nur den Gipfel eigentlich liebst, ne, dann leidest du ja 99% der Zeit eigentlich beim Aufstieg und nur für 1% der Zeit ganz oben bist du kurz glücklich. Ne? Und wenn du aber das Wandern an sich liebst, den Prozess, dann sind 100% der Zeit erfüllt und schön und die machen dich zufrieden. Ganz egal, ob du jetzt am Ende den Gipfel erreichst oder nicht, es geht um die Sache an sich. Für mich zum Beispiel ist es, dass ich es liebe, in Themen einzutauchen. Ich bin ja Fokustyp-Taucher, wie ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Und es ist für mich wirklich ein richtig schönes Erlebnis. Klar, wenn vielleicht so eine Podcast-Folge hier fertig ist, ne, und das Licht der Welt erblickt. Aber was für mich noch viel, viel schöner ist, ist das Ergründen der Themen dahinter. Alles, was ihr hier nicht hört, nicht seht. Alles, dieser ganze Weg, bis diese eine Folge hier fertig ist. Ne? Und deswegen übrigens will ich das auch nicht an KI abgeben, weil genau dieser Weg der Vorbereitung, den liebe ich ja so. Ne? Klar, ich könnte das an KI geben und würde es vielleicht alles ein bisschen zeiteffizienter machen. Will ich aber nicht, weil dann würde ich mir ja die Freude an meinem eigenen Tun selber wegnehmen. Und ich möchte ja, dass mir das erhalten bleibt. Ne? Und so kann man auch sicherlich manche Entscheidungen, die man im Leben trifft oder auch für die Arbeit trifft, was möchte ich bewusst selber machen, weil es mir an sich so viel Freude gibt, viel leichter treffen, wenn man das im Hinterkopf hat. Es geht also darum, diesen Bereich wieder mehr zu stärken, diesen Leidenschaftsbereich und das, was die Welt braucht. Ne? Das war der andere Ikigai-Bereich, der typischerweise oft zu kurz kommt. Ne? Und was die Leidenschaft angeht, diese Liebe zu dem, was man tut, muss man einfach lernen, den Prozess von dem, was man da macht, dass man den wieder lieben lernt. Es gibt ein ganz schönes Konzept von dem Philosophen Kiran Setia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nämlich er sagt, es gibt telische und atelische Ziele. Und der Gedanke dahinter ist, dass ein telisches Ziel irgendwann abgeschlossen ist. Ne? Also zum Beispiel eine Beförderung hast du dann und dann hast du den Erfolg und dann ist abgeschlossen. Und dann kommt aber eben oft die Leere. Und eine atelische Aktivität ist eben genau dieser fortlaufende Prozess, der einfach kein finales Ende oder ein Endergebnis hat. Ne? Zum Beispiel so Dinge wie, hey, ich bin einfach eine herzliche Freundin oder ich mache Musik, wie in meinem Beispiel, ne? Oder ich lerne. Das ist nie wirklich fertig. Ne? Und du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen, wenn du oft diese Leere erlebst, dass du vielleicht bisher so oft ein bisschen wie so ein Projektmanager, eine Projektmanagerin deines eigenen Lebens bist, aber alles war eben irgendwie mit einer gewissen Deadline versehen. Ne? Also sind quasi, es wurde an alles, aus allem wurde ein telisches Ziel gemacht. Ne? Dieser eine Marker, dieser eine Punkt, wann etwas als erreicht oder fertig gilt. Und wenn du dich jetzt nur auf dieses Ziel fixierst, dann fühlst du ja auch immer nur ganz kurz diese Belohnung, wenn du was erreicht hast. Ne? Also eben zum Beispiel in Form von Anerkennung oder auch ach, klassisch Social Media Likes oder sowas oder Anerkennung von deiner Führungskraft oder so. Und damit machst du dich aber jedes Mal emotional abhängig von diesem Endergebnis. Und wenn du aber lernst, den Prozess wieder zu genießen, ne, dann regulierst du auch dein Nervensystem ganz anders, weil du diese Belohnungssignale und das Belohnungserleben ja schon während du etwas tust, bekommst. Und das senkt übrigens auch, wenn du dich ständig angespannt fühlst, senkt das auch so Anspannung ganz stark, ne? Weil du die Sache an sich total magst und es dich auffüllt, weil es dir Energie gibt. Wie kannst du jetzt da hinkommen? Versuch mal, eine 80-20-Analyse zu machen. Nein, das ist nicht das Pareto-Prinzip, es ist ein anderes 80-20. Und zwar, dass du versuchst, mal so 20% von den Aufgaben, den Dingen, die du machst in deinem Job oder jeden Tag, die dir richtig viel Energie geben. Also zum Beispiel, ja, so kreative Konzepte vielleicht machen oder ein Teamcoaching oder was auch immer. Und versuch da mal zu gucken, wie kannst du diese 20% vielleicht systematisch steigern auf 30% oder 40%. Ne? Zum Beispiel, indem du vielleicht nochmal anders priorisierst, indem du vielleicht auch bestimmte Hintergrundprozesse optimierst oder Sachen abgibst oder bewusst auch einfach sein lässt. Ne? Vielleicht auch mal ein anderes Beispiel dazu, weil das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt klingt. Ne? Du kannst zum Beispiel mal, wenn du sagst, ich liebe das eigentlich, so, ne, mich kreativ in was reinzuarbeiten, versuch mal bewusst 60 Minuten lang alles auszustellen und nur an einer Sache zu arbeiten oder bewusst vielleicht auch ein Meeting abzusagen, nur dafür, dass du jetzt mal 60 Minuten an dieser einen Sache arbeiten kannst. Das ist vielleicht schon mehr als die 20 Minuten, die du sonst am Tag dafür gehabt hättest. Ne? Wenn du jetzt das Gefühl hast, ach, ich bin da irgendwie auch ja ein bisschen gefangen so in den bestehenden Strukturen und ich kann da jetzt nicht einfach so viel selbst bestimmen und das selbst ändern, dann kannst du nochmal gucken, wie kannst du Sachen, die dir vielleicht ein bisschen sinnlos vorkommen, nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, weiß ich, ein sinnloses Reporting erstellen musst oder irgendwelche Dokumentationen machen musst, dann kannst du natürlich einerseits denken, es ist total blöd und wofür mache ich das Ganze? Du kannst aber diesen ganzen Prozess auch dafür nutzen, dass du vielleicht eine neue KI-Funktion testest oder ein neues Programm testest. Ne? Dann ist das Ziel quasi nicht, dass dieser Report, dieses Dokument fertig ist, sondern das Lernen währenddessen, ne, weil du dich vielleicht gerne weiterentwickelst. Ne, also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die muss man tun, aber in fast allem findet man irgendwie so einen Aspekt, der einem einen Perspektivwechsel ermöglicht, auch wenn der ganz klein ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Gewürz, mit dem man die ganze Sache einfach so ein bisschen geschmackvoller macht, weil man sich nochmal anders beleuchtet. Was nehme ich daraus mit? Und versuch wirklich in deinem Alltag immer wieder wegzudenken von diesem Ziel, von dem Endergebnis und mehr hin zum Prozess des Tuns. Also nicht so, ich will das und das erreichen und da ankommen. Möchte ich zum Beispiel das Gefühl haben, dass ich darin kreativ sein kann innerhalb dieser Rahmenbedingungen oder dass ich mich weiterentwickeln kann innerhalb dessen oder dass es mich vielleicht auch angenehm fordert. Übrigens, das heißt auch nicht, also diese Liebe zum Tun heißt nicht, dass alles immer Spaß machen muss. Es heißt einfach nur, dass die Anstrengung, die vielleicht auch dahinter steht, eine Herausforderung zu knacken, für dich Sinn ergibt. Dass es ein Why dahinter gibt, ein Warum mache ich das Ganze. Apropos Warum und Sinn, das ist ja auch eine ganz schöne Überleitung dazu, ne? Wie können wir diese dritte Säule vom Ikigai, also dass wir nochmal gucken, wie kann ich dem Sinn verleihen, dass es auch etwas für die Welt bedeutet, ne? Um diesen unterrepräsentierten Teil im Ikigai auch nochmal zu stärken. Ne? Heißt jetzt nicht, dass du dich irgendwie plötzlich krass politisch engagieren musst oder so, sondern es geht mehr darum, dass du ja Erfüllung und Sinn erleben in so kleinen Momenten erlebst. Kann man so auch quasi mikrodosieren, Microdoses of Meaning. Also dich vielleicht zu fragen, hey, wo schaffe ich denn hiermit wirklich Impact? Also zum Beispiel, ja, wenn du zum Beispiel irgendeine Strategie gerade konzipierst oder optimierst, ne, dich vielleicht zu fragen, hey, wem hilft das hier wirklich spürbar? Welcher Arbeitsplatz wird vielleicht dadurch gesichert? Welcher Kunde hat dadurch ein besseres Kundenerlebnis oder weniger Stress? Ne? Oder wem in meinem Team schenkt diese Sache eine neue Lernmöglichkeit? Ne, dass du das, was du da Abstraktes machst oder abstrakte Zahlen versuchst, mit Gesichtern und Geschichten zu verbinden. Ne? Und auch etwas, was wirklich so gut ist, um mehr Sinnhaftigkeit zu erleben, ist, dass man sich als Mentorin oder als Mentor engagiert. Ne? Dass du dein Wissen ganz bewusst mal teilst mit jemandem anderes, der vielleicht noch ganz am Anfang steht, ne? Oder von deinem Wissen sehr profitieren kann. Es gibt ja so tolle Plattformen dafür. wo man sich als Mentorin oder Mentor melden kann. Mentor.me zum Beispiel, also unbezahlte Werbung an der Stelle, ist eine ganz tolle Plattform, habe ich auch schon mitgemacht, sowohl als Mentorin als auch als Mentee. Ne, dieses Gefühl, dass man da wirksam ist für die Entwicklung von einem anderen Menschen, das ist unbezahlbar und das bringt viel mehr Bedeutung in das, was man eigentlich tut. Ne, und auch jetzt nochmal unabhängig von dem ganzen Ikigai und den vier Säulen und was davon mehr und weniger Gewicht hat in deinem Leben, vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen rausgezoomt, ne? Damit das alles überhaupt fruchten kann, brauchst du auch hin und wieder Ruhe und musst dein Nervensystem manchmal auch mal wieder nach Hause holen, ne? Weil wenn du diese Daueranspannung in deinem Leben hast und eigentlich nur noch von A nach B nach C hechtest, ne? Und alles einfach sehr stressig ist, ne? Dann kannst du all das, was ich gerade genannt habe, ne, die Leidenschaft, die Liebe zum Tun oder auch den Sinn, warum du Dinge machst und was dich wirklich antreibt, kannst du dann nicht mehr so gut wahrnehmen. Ne? Wenn wir unter Stress sind, ne, dann werden ja vermeintlich irrelevante Aspekte einfach ausgeblendet, ne? Weil der Fokus geht nur noch auf die potenzielle Bedrohung. Ich muss das jetzt schaffen, um XY zufriedenzustellen, um dieses eine Projekt deadline-gerecht fertig zu kriegen. Und dieser Fokus, natürlich schärft er uns, aber der spart eben auch Energie an anderen Stellen. Und das heißt, wir sind überhaupt nicht offen dafür, diese Aspekte des Lebens auch tatsächlich wahrzunehmen. Das Nervensystem zu beruhigen heißt also am Ende auch, dass wir uns mehr spüren können. Du kannst einfach mal morgen um 11 Uhr drauf achten, hast du gerade deine Schultern hochgezogen, presst du vielleicht die Zunge gegen deinen Gaumen, hältst du vielleicht gerade die Luft an, während du eine E-Mail liest, eine E-Mail-Apnoe nennt man das ja auch ganz gerne. Ja, das alles, das ist Daueranspannung und wenn du das sehr viel spürst, dann kannst du einfach schlechter sein. Und wir sind nur auf Machen und Tun programmiert, ja. Und auch da nochmal, ne, versuch also da auch eine gewisse Grundlage zu schaffen, damit du überhaupt diese offenen Rezeptoren dafür hast. Ne? Und übrigens auch Erfolge feiern macht hin und wieder auch wirklich Spaß, aber eben vor allen Dingen dann, wenn die Psyche auch Kapazität dafür hat. Ne? Also das mal als Wort zum Sonntag, macht das gerne weiterhin, aber schaut, dass die anderen Bereiche in eurem Leben auch ausgewogen sind. Ne? Zum Abschluss, versuch mal diese Woche wirklich bewusst eine Sache in deinem Job oder in deinem Alltag mal wahrzunehmen, die du einfach nur tust, um sie zu tun, ne? Wo es nicht um das Endziel geht. Und was du vielleicht auch nochmal machen kannst, so als Reflexionsfrage, was du wirklich tun würdest, wenn niemand zuschauen würde. Wenn du vielleicht morgen 3 Millionen Euro auf dem Konto hättest und nie wieder für Geld arbeiten müsstest, welchen Teil von deinem aktuellen Job würdest du vielleicht beibehalten, weil er dich lebendig fühlen lässt? Vor allen Dingen dann, wenn keiner zuschaut. Ich habe zum Beispiel selber total oft das Bild von mir selber im Kopf, irgendwann später im Leben, dass ich ein bisschen bin wie so eine Kräuterhexe in weißen Leinenklamotten, die irgendwie durch ihren Garten geht und Kräuter sammelt und irgendwie mit einer Gruppe von Menschen damit irgendwas gestaltet, sei es irgendwie Kunst oder Kosmetik oder daraus Farben gewinnen oder sowas. Und das hat trotzdem auch, obwohl das jetzt erstmal sehr weit entfernt sich vielleicht anhört von dem, was ich heute mache, es hat trotzdem einen Bezug zu heute, ja. Also da arbeite ich mich auch tief in etwas ein, ne? Ich kann mein Wissen mit Menschen teilen und es hat auch irgendwie einen Aspekt des vielleicht des Heilens, ne? Wie auch in der Psychologie, auch als Therapeutin. Also da gibt es durchaus Parallelen. Schau mal, was da vielleicht vor deinem inneren Auge so entsteht, ne? Wenn du dir diese Fragen stellst, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Welche Sache tue ich nur, um sie zu tun? Was würde ich weiterhin machen, wenn niemand zusieht? Und da würde mich wirklich sehr interessieren, was da bei euch für Bilder entstehen, für Visionen. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir das gerne. Ihr könnt Kontakt zu mir aufnehmen über Social Media, über LinkedIn oder über Instagram oder auch gerne meine Website mal besuchen, um zu schauen, was ich sonst alles noch so mache. Und damit sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und auch in dein Ikigai investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.